Ja, schön immer wieder hier zu sein. Wohl immer, wenn ich so immer weiter gehen Norden fahre und der Regen wird immer doller. Nein, aber bei uns regnet es wahrscheinlich auch. Und ich komme ja eigentlich aus Husum an der Nordsee, Nordfriesland. Da bin ich das ja eigentlich auch gewöhnt. Aber hier ist es schön warm, super. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier predigen darf. Und ich habe hoffentlich ein interessantes Thema für euch mitgebracht, was euch in eurem Glaubensleben weiterbringen wird. Oder wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dich also mit ihm so bekannt machen wirst, dass du sagst, mit dem möchte ich auch gerne zusammenleben, mit ihm nachfolgen. Die Predigt lautet: Ich will sofort meinen Anwalt. Doppelpunkt Jesus, Ausrufezeichen. Ich habe mich vor 22 Jahren bekehrt, das heißt, bin Christ geworden. Nächstes Jahr bin ich dann genauso lange Christ, wie ich noch kein Christ war. Das heißt, könnt ihr ungefähr ausrechnen, wie alt ich schon bin. Und als ich Gott kennengelernt habe, war ich so begeistert von ihm. Das hat sich dadurch ausgedrückt, ich wurde durch meinen Bruder gläubig und der sagte irgendwann, sie würden jetzt auf dem Marktplatz so Traktate verteilen. Die Botschaft von Jesus in Form von so Schriftstücken weitergeben. Und ich sagte, als ich dann noch kein Christ war, das ist das Allerletzte. Das ist das Allerletzte, Leute, unschuldige Passanten sozusagen mit solchen Zetteln zu belästigen. Dann habe ich mich 10 Monate mit dem Glauben beschäftigt, dann bin ich auch Christ geworden und dann hat Jesus mich so berührt, dass dann damals in unserer Gemeinde in Braunschweig stand jemand auf und sagte oder machte eine Ansage: Nächsten Samstag gehen wir wieder auf den Kohlmarkt, Traktate verteilen, wer kommt mit? Und ich habe mich sofort als erstes gemeldet, weil ich so begeistert war, dass die anderen Leute doch bitte auch Jesus kennenlernen sollen. Also ich war da wirklich on fire und bin es hoffentlich auch immer noch. Was ich dann aber auch sehr schnell gemerkt habe, ist, dass ich natürlich gemerkt habe, und deswegen muss man sich ja auch zu Jesus hinwenden, dass wir einem heiligen Gott nachfolgen. Ja? Und dass Gott unser Leben auch sieht. Und er hat bis in die Details hinein, auch wenn keiner dabei ist und wer mal die Bergpredigt von Jesus gelesen hat, er weiß, dass Gott ziemlich hohe Ansprüche hat, wie ein Leben so sein sollte. Und dann kann es sein, dass die Freude darüber, dass man jetzt Jesus nachfolgen darf, so bedrückt wird, dadurch, dass man erinnert wird an all die Sachen, die man jetzt falsch gemacht hat. Bei mir äußerte sich das so, ich war einerseits begeistert, aber immer wenn ich beten wollte, wenn ich mit Jesus Gemeinschaft haben wollte, musste ich erstmal so eine Hürde überwinden, weil ich an all das erinnert wurde, was ich falsch gemacht hatte an dem Tag oder in den letzten Tagen. Und dann musste ich Gott erstmal um Vergebung irgendwie bitten und ich war ständig irgendwie unter so einer Bedrückung. Und mir ist aufgefallen, dass vielen Christen das vielleicht jetzt auch immer noch so geht, bei mir ist das jetzt schon länger her, dass ich das überwunden habe, aber dass sie, wenn sie über sich und ihr Glaubensleben nachdenken, von Jesus sind sie begeistert, aber von sich selbst nicht unbedingt so. Nach dem Motto, naja, ich bin froh, dass Jesus mich auch noch mitnimmt, bei all den Dingen, die ich falsch denke, die ich falsch sage oder die ich nicht mache, die ich hätte machen sollen. Man wird irgendwie immer an seine Unzulänglichkeiten erinnert. Und dadurch entsteht so eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Christsein. Man hat so Schamgefühle, man ist nicht unbedingt selbstbewusst in seinem Auftreten und da ist auch nicht unbedingt dann so viel Freude über das eigene Christsein. Man hat irgendwie das Gefühl, dass Gott mit einem nicht ganz zufrieden ist. Ja, man hört das immer wieder, Gott liebt uns und so, aber wenn jetzt alle anderen wüssten, wie es bei mir zu Hause und vor allen Dingen in meinem Herzenszuhause manchmal aussieht, ich weiß nicht, ob Jesus mich dann immer so doll wirklich liebt. So gibt es manchmal Zweifel, die sind nicht unbedingt hier im Bewusstsein, sondern die sind im Unterbewusstsein. Und das merkst du daran, freust du dich auf Lobpreiszeit, freust du dich auf Bibellese, freust du dich darüber, wenn ganz viel über Jesus die ganze Zeit geredet wird, oder ist da manchmal so eine Zurückhaltung? Und es kann sein, dass du das so spürst, dass du dich eigentlich irgendwie dauernd angeklagt fühlst. Und ich muss dir leider sagen, das ist tatsächlich so. Wir werden angeklagt. In der unsichtbaren Welt werden wir angeklagt. Das lesen wir in Offenbarung 12, Vers 10. Da heißt es: Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Das habe ich extra unterstrichen. Ankläger. Und damit ist der Teufel oder auch Satan gemeint. Ja, das wenn wir Satan hören, denken wir an irgendwelche Heavy-Metal-Cover mit Hörnern und so weiter. Das ist wirklich eine reale Person, die wir uns jetzt nicht unbedingt so vorstellen müssen, sondern es ist ein gefallener Engel, der gegen Gott rebelliert hat und jetzt vor Gottes Thron kommt und uns anklagt, seine Schöpfung, was wir denn alles so falsch machen. Und er verlangt für unser Versagen, für unsere Sünden, die Todesstrafe vor Gott. Also, wir fühlen uns nicht nur angeklagt, sondern wir werden tatsächlich auch angeklagt. Und man, wie jemand mal sagte, es scheint irgendwie so aus der unsichtbaren Welt vom Himmel auch so zu uns runter zu rieseln und beeinflusst auch unser Gewissen. Und das finden wir nicht nur im Neuen Testament, sondern es steht auch schon im Alten Testament in einer Vision, die der Prophet Sacharja mal hatte. Da öffnet ihm Gott die unsichtbare Welt und er sieht den Thron Gottes. Und da heißt es, dann zeigte der Herr mir Jeschua, also in Sacharja 3,1, den hohen Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Zur Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeschua. Das heißt, wir haben es wieder. Ja, jemand steht vor dem Thron Gottes und wird vom Satan angeklagt für sein Versagen. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch schon mal vor Gericht war oder bei einer Gerichtsverhandlung dabei war, wo jemand angeklagt wurde. Ich war auch schon mal in einer Gerichtsverhandlung, allerdings nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge. Nämlich, man kann sich noch erinnern, ich hatte früher mal lange Haare, jetzt nicht lachen. Aber der Sündenfall hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, also im wahrsten Sinne des Wortes fallen mir die Haare aus, darf nicht so sein, aber es ist leider so. Und da bin ich mal von einem Rechtsradikalen wegen dieser langen Haare niedergeschlagen worden. Der wollte mir immer so mit Kopfstößen das Nasenbein brechen, aber ich konnte immer noch rechtzeitig zurückziehen. Und dann hat er mich mit einem Faustschlag niedergehauen und da stiegen dann die Taxifahrer aus, die sich das ganze Zeit mit angeguckt hatten. Also die hatten Baseballschläger dabei und alles. Ich musste dann nur mit 2 Stichen genäht werden, so ging das gerade nochmal glimpflich aus. Bin dann zur Polizei gegangen und tatsächlich, den hatten sie in ihrer Kartei drin, ich habe den wiedererkannt und dann kam es ein halbes Jahr später zu einer Gerichtsverhandlung. Und da hättet ihr mal den Staatsanwalt erleben müssen, wie der ist richtig ausgerastet. Also naja, ausgerastet mit seiner Talada, ich habe ja gesagt, aber er ist richtig sauer geworden. Da war dann der Angeklagte. Der saß dann da und er so, das ist ja eine Unverschämtheit, unschuldige Menschen wie so ein Wegelagerer niederzuschlagen, ist ja unglaublich und so. Und der Richter war dann so gefasster, aber der sagte dann so, ja Herr Hartler, wir kennen uns ja schon aus anderen Verhandlungen und Sie können froh sein, dass Herrn Dohle nicht mehr passiert ist, sonst wären Sie jetzt ins Gefängnis gekommen. So kommen Sie jetzt noch mit einer Geldstrafe von damals 2000 D-Mark, das war 1996, 2000 D-Mark davon. Allerdings nicht an mich zu zahlen, sondern an die Staatskasse, ja, weil das ja gegen das Strafgesetz verstoßen hatte. Ich hätte ihn dann noch zivilrechtlich verklagen müssen, aber da habe ich mich an Jesus gehalten, das habe ich dann nicht gemacht. Auf jeden Fall habe ich da mal miterlebt, dass so ein Staatsanwalt sich richtig emotional reinhängt, dass da jemand wirklich was verbrochen hat. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast gesündigt, dann haben wir manchmal 2 Extreme. Die einen sagen so, naja komm, wollen wir mal 5 gerade sein lassen, wird Gott nicht so sehen. Die anderen wollen sich nirgendwo mehr blicken lassen, aber wenn wir da mal realistisch sind, Sünde ist kein Kavaliersdelikt oder so. Ja? Jedes Mal, wenn sich meinetwegen jetzt hier die Herren der Schöpfung im Internet etwas angucken, was sie nicht gucken sollten, ja, machen vielleicht auch Frauen, aber es ist bei Männern wohl weiter verbreitet, dann ist das schon etwas, was Gott stört. Ja? Oder wenn jetzt vielleicht an die Frauen gerichtet ist, ja, neidisch sein, eifersüchtig sein, schlechtes Reden, was weiß ich, das ist bei Männern genauso verbreitet, ich versuche jetzt nur mal hier so ein bisschen das aufzuteilen, ja, so, dann tun wir das manchmal so ab, aber das sind wirklich Sünden, von denen Gott nicht möchte, dass wir sie begehen. Und dann kommt der Teufel und klagt uns an. Wir haben zu Recht versagt, auch als Christen, ja. Und unsere Reaktion ist dann oft sehr natürlich. Wie reagieren Kinder, wenn sie erwischt werden, wenn sie was falsch gemacht haben? Sie senken den Blick, wollen die Eltern nicht mehr angucken. gehen auf einmal ganz schnell ins eigene Zimmer, wo man sie vorher sonst nicht hinbekommen hat. Sie wollten überall dabei sein. Jetzt gehen sie auf einmal alleine, freiwillig ins Zimmer, verziehen sich sozusagen. Und die Frage ist, und so sind wir ja auch als Christen, ja? Wir haben versagt, dann senken wir den Blick. Wir möchten jetzt nicht mehr unbedingt beten, es ist uns so peinlich, wir haben versagt wirklich. Ja? Lobpreis macht uns jetzt nicht so Freude, es dauert dann vielleicht ein paar Tage, bis wir uns wieder erholt haben, je schlimm sozusagen die Sünde war. Und die Frage ist, möchte Gott das? Nein, das möchte er genauso wenig, wie er möchte, wie Eltern eben nicht möchten, dass ihre Kinder sie jetzt meiden, ja? Oder nicht mehr mit ihnen Gemeinschaft haben wollen. Ja, natürlich, Eltern werden auch sauer, ja, und möchten, dass die Kinder das einsehen, aber sie möchten nicht, dass die Kinder sie meiden, sondern sie möchten, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Und das ist jetzt das Schöne, das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Gott möchte nämlich auch nicht, dass wir ihn meiden, wenn wir versagt haben. Und das Schöne ist, obwohl wir, wenn wir zu Recht, wenn wir wirklich gesündigt haben und wir zu Recht angeklagt werden von dem Ankläger, dem Teufel, für unsere Sünde, dass wir jemanden haben, der sich für uns einsetzt, wenn wir versagt haben. Und das steht in 1. Johannes 2, Vers 1. Wer sich mal gefragt hat, was macht Jesus jetzt eigentlich den ganzen Tag, nachdem er gen Himmel gefahren ist? Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Und in der genaueren Elberfelder Übersetzung heißt es, ihr habt einen Beistand. Und dieses griechische Wort Beistand kann auch mit Anwalt übersetzt werden. Wenn ihr also sündigt, dann habt ihr einen Anwalt, Doppelpunkt, Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Wir haben versagt, werden angeklagt vom Teufel vor dem Thron Gottes. Und Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt, ist unser Anwalt. Das ist das griechische Wort Parakleitos, das heißt Helfer, Ratgeber oder eben auch Anwalt. Und das war das Schöne, was ich da gelernt habe, als ich diese Predigt entworfen habe. Ich hatte früher schon gehört, dass der Heilige Geist unser Beistand ist, unser zur Hilfe herbeigerufener, Parakleitos. Ja? Aber jetzt habe ich gelernt, dass Jesus auch unser Beistand ist, unser zur Hilfe herbeigerufener, nämlich unser Anwalt. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Anwälte, Jesus und den Heiligen Geist. Und wie dürfen wir uns das jetzt praktisch vorstellen? So eine Gerichtsverhandlung, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so amerikanische Gerichtsfilme gesehen habt, wenn da jemand angeklagt wird, dann gibt es da ja einen Anwalt, der stellt sich dann so ein Team zusammen und dann wird geguckt, okay, wie können wir unseren Mandanten raushauen, was haben wir? Und dann wird auf der Fall nochmal nachgespielt, wo haben wir Zeugen, wen können wir da noch vorladen und so weiter. Geht das auch so im Himmel ab? Hat Jesus da irgendwie so ein kleines Team, das ihn mit Infos berät? Nein, Jesus braucht keine besondere Strategie zu unserer Verteidigung entwerfen. Er hat nämlich einen Knaller parat, sag ich mal, und den finden wir in Römer 8, 33, 34. Jetzt könntest du dir vorstellen, Jesus sagt das. Du hast gesündigt, Teufel klagt dich an vor dem Thron Gottes und Jesus sagt, wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Ja, und jetzt kommt die Erklärung. Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Also wieder dieses, er ist unser Anwalt, er ist unser Beistand. Und jetzt guckt euch mal diese Argumentation an. Wer wagt es, Anklage zu erheben? Er sagt, die Anklage ist überhaupt nicht zulässig. Denn er sagt hier im Grunde genommen, hier wird jemand angeklagt, der schon freigesprochen wurde. Gott selbst ist es ja, der sie gerecht spricht, also der sie freispricht. Wie kann jemand angeklagt werden, der freigesprochen wurde? Und als ich das gelesen habe, als Gott mir das so gezeigt hat, dachte ich so, das habe ich schon mal irgendwo gehört, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Habe ich im Internet nachgeguckt und danach sogar dann noch einen Richter angerufen und mir wurde das bestätigt. Es gibt ein international geltenden Grundsatz in der Juristerei, der heißt auf Lateinisch nebis in idem. Nebis in idem. Und das heißt, übersetzt, nicht zweimal in derselben Sache eine Gerichtsverhandlung im Grunde genommen. Du darfst nicht zweimal für das Gleiche angeklagt werden. Das ist das sogenannte Verbot der Doppelbestrafung. Und habe ich weiter nachgeguckt, das steht sogar im Grundgesetz drin. In Artikel 103, da heißt es, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Und habe ich das dann weiter recherchiert. Und das ist zum Beispiel tatsächlich so. Jemand schlägt jemanden anderen tot, es kommt nicht zur Gerichtsverhandlung und der sagt, das war nicht mit Absicht, das war im Affekt oder das, ich habe da falsch gehauen oder wie auch immer, ich wollte ihn gar nicht töten irgendwie. Und dann ist das, und dann wird er vielleicht nicht für Mord, sondern für Totschlag verurteilt. Und dann bekommst du ja weniger Strafe. Ne? Also sozusagen aus Versehen jemand getötet, nennt man Totschlag. Sagen wir, kriegt er mal, sagen wir mal, 4 Jahre für Totschlag. Und dann kommt er wieder raus. Und dann erzählt er, ist er irgendwann besoffen und erzählt, und dann sitzt da meinetwegen Polizeibeamter in Zivil mit am Tisch und dann sagt er vielleicht so, damals haben sie mich ja für Totschlag verknackt, natürlich war das mit Absicht. Der hat das und das gemacht, der hat mit meiner Frau rumgemacht, wie auch immer, den wollte ich umbringen. Das heißt, er gibt zu, dass das, wofür er verurteilt wurde, dass das ein falsches Urteil war. Ja? Er hätte eigentlich für Mord angeklagt werden müssen. Dann darf er nicht wieder angeklagt werden, weil er wurde bereits für diese Sache mit Totschlag verurteilt. Du darfst nicht zweimal für dieselbe Sache nochmal angeklagt werden. Du kannst nicht auch nicht später, dass du nochmal eine längere Strafe oder so bekommst. Ja? Meinetwegen, die Gesetze ändern sich und dann darfst du nachträglich nochmal, ja, das war ja so schlimm, der kriegt nochmal die Doppel. Ist alles verboten. Wenn du einmal verurteilt wurdest in einer bestimmten Sache, darfst du danach nicht nochmal angeklagt und verurteilt werden. Und das soll einem Rechtssicherheit geben. Ich habe jetzt eben so ein krasses Beispiel gebracht, wo ganz klar jemand unschuldig oder jemand nicht richtig verurteilt wurde. Aber das soll einem Rechtssicherheit geben. Ich bin verurteilt worden. Ich muss nicht die Angst haben, dass ich nochmal wieder angeklagt werde für die gleiche Sache. Und das ist jetzt genau im Grunde genommen die Argumentation, mit der Jesus jetzt kommt. Er sagt, der Angeklagte, also in dem Fall jetzt du, wenn du gesündigt hast und du wirst vom Teufel angeklagt, da sagt Jesus, der Angeklagte wurde schon mal verurteilt. Die Anklage muss abgewiesen werden. Und jetzt ist die Frage, ja Moment, wann wurde ich denn verurteilt dafür, dass ich gestern gelogen habe? Dass ich in irgendeiner Form mich gegen Gottes Gebote versündigt habe? Wo wurde ich dafür schon verurteilt? Wenn du dich bekehrt hast, bedeutet das, dass du im Glauben angenommen hast, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Und die Bibel sagt, nicht nur er wurde für deine Sünden gekreuzigt, sondern du wurdest mit ihm gekreuzigt. Am Kreuz wurdest du mit bestraft. Wo steht das denn? In Galater 2,19. Da sagt Paulus, ich aber bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nur du bist nicht mit deinem physischen Leib, logischerweise vor 2000 Jahren gekreuzigt worden, sondern wenn du glaubst an das, was Jesus gemacht hat, dann hat er das auf sich genommen, was du gestern verbrochen hast, was du heute vielleicht falsch machst, was du morgen falsch machst. Alle deine Sünden hat Gott mit ans Kreuz genommen und du wurdest dort für deine Sünde im Grunde genommen bestraft, aber Jesus hat es stellvertretend für dich getan. Und das drückst du aus, wenn du dich bekehrst und dich dann taufen lässt. In dem Moment, wo du unter Wasser bist, drückst du aus, ich bin gestorben, weil ich verurteilt wurde für meine Sünde. Ja? Oder du drückst dadurch aus, ich wurde abgewaschen von all meiner Schuld. Das heißt, du wurdest bereits verurteilt. Und jetzt ist das Krasse, dieses Evangelium, dass Jesus alle unsere Sünden auf sich genommen hat, steht bereits im Alten Testament, wenn wir jetzt nochmal wieder reingucken in diese Vision, die Zacharja hatte, nämlich im Fall von Jeschua, die Stelle, die wir schon mal hatten, gucken wir jetzt mal stärker rein, die Verse 1 bis 4. Da hat eben Zacharja diese Vision und da heißt es, danach ließ er mich den Hohenpriester Jeschua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand rechts von Jeschua, um ihn anzuklagen. Der Engel des Herrn sagte zum Satan, der Herr weise dich in die Schranken, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem auserwählt hat, weise dich in die Schranken. Ist dieser Mann nicht ein Holzscheit, den man aus dem Feuer gerissen hat? Jeschua hatte nämlich schmutzige Kleider an, als er vor dem Engel stand. Der Engel wandte sich an seine Diener und befahl: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Zu ihm aber sagte er: Hiermit nehme ich deine Schuld von dir und bekleide dich mit festlichen Gewändern. So, das müssen wir uns jetzt nochmal genauer angucken. Deswegen habe ich ein paar Sachen unterstrichen. Wir haben also Jeschua, der im Grunde genommen vor dem Thron Gottes steht, mit schmutzigen Kleidern. Das bedeutet, das ist ein Bild dafür, er hat gesündigt, er ist mit Sünde befleckt. Und Jeschua, der ja ein Mensch ist, steht im Grunde genommen für uns alle, für uns Christen, die wir vor dem Thron Gottes erscheinen und die wir hin und wieder auch sündigen, wo wir uns beschmutzt haben. Dann haben wir, wie wir jetzt schon öfters gehört haben, den Satan, der ihn anklagt, beziehungsweise uns anklagt. Und dann kommt hier auf einmal ein Begriff rein: Der Engel des Herrn sagte zum Satan, der Herr weise dich in die Schranken. Und die Ausleger sind sich einig darüber, dass wenn im Alten Testament von dem Engel des Herrn die Rede ist, dann ist das Jesus. Das heißt manchmal auch, ein Engel des Herrn sagte das und das, aber es heißt der Engel des Herrn, das ist Jesus. Das heißt, jetzt taucht hier Jesus auf und verteidigt Jeschua, der gesündigt hat. Und das ist genau dieses Bild, dass Jesus unser Anwalt ist. Und er sagt: Moment mal, der ist doch wie ein Holzscheit gerettet worden. Ja, das ist im Grunde genommen, was Jesus sagt, wenn wir angeklagt werden: Moment mal, der hat sich doch zu mir bekehrt. Und dann kommt dieses Bild, dass er ihm die schmutzigen Kleider abnimmt und ihm die sauberen Kleider anzieht. Und das ist geschehen, als wir uns zu Jesus bekehrt haben. Da haben wir weiße Kleider angezogen bekommen. Und wenn man jetzt noch mal genau hinguckt, ist das Starke, dass Jeschua ist ja der hebräische Name für Jesus. Ja? Der wird Jeschua genannt in Israel. Da sagt man ja nicht Jesus, sondern die nennen ihn Jeschua. Das heißt, du kannst da auch noch reinlesen, dass Jesus dort mit schmutzigen Kleidern steht und angeklagt wird. Und das ist ja genau das, was am Kreuz geschehen ist. Jesus hat unsere Sünde auf sich genommen und wurde deswegen angeklagt und ans Kreuz geschlagen. Also das Evangelium ist in dieser kurzen Passage im Alten Testament einmal schon im Grunde genommen vollständig aufgetaucht. So, jetzt weiß ich ja, wie ich denke, und auch hier haben wir sicherlich eine ganz scharf nachdenkende Geschwister, die jetzt sagen: Ja, Moment mal, soll das jetzt etwa heißen, dass ich machen kann, was ich will? Mir ist sowieso alles vergeben, Jesus verteidigt mich immer, dann kann ich ja leben, wie ich will. Passt auf, das würde ich so erklären. Wenn wir gehört haben, dass Jesus als Anwalt bezeichnet wird, Parakletos, Beistand, zur Hilfe herbeigerufener, und der Heilige Geist auch diesen Namen trägt, nämlich Jesus sagt: Ich werde weggehen und ihr werdet den Heiligen Geist bekommen, der zur Hilfe herbeigerufene, dann bedeutet das sind ja im Grunde genommen beide Anwälte. Und jetzt stelle ich mir vor, die beiden haben sowas wie eine Anwaltskanzlei. In einer Anwaltskanzlei sind ja mehrere Anwälte zusammen. Und jetzt ist es so, du als Christ haust daneben, du sündigst, der Teufel kommt vor den Thron Gottes, klagt dich an. Jesus steht daneben und sagt: Oh, hier kommt eine Anklage rein, holt sein Handy raus, ruft den Heiligen Geist auf der Erde an, der ja bei dir ist, seinen Anwaltskollegen, und sagt: Pass mal auf, hier ist eine Anklage reingekommen. Ich werde das gleich abweisen, aber sprich mal mit ihm. Also der hat da ja tatsächlich daneben gelangt, dass er das wieder in Ordnung bringt. Ne? Alles klar. Du sagst, das ist ja ein bisschen salopp. Wieso? Das steht im Johannesevangelium. Der Heilige Geist wird nur das sagen, sagt Jesus, was ich ihm sagen werde. Also das ist absolut ein biblisches Bild. Natürlich nicht mit dem Handy. Aber im Grunde genommen haben sich die beiden Anwälte ausgetauscht. Während der Heilige Geist gibt das weiter. Und jetzt ist der große Unterschied. Das ist jetzt das Evangelium. Der Teufel klagt uns an, aber der Heilige Geist tut das nicht. Der ist nämlich unser Freund und Helfer und Beistand, und der geht jetzt zu dir hin, wenn du gesündigt hast, und sagst: Pass mal auf, das, was du da gestern gesagt hast oder gemacht hast oder nicht gemacht hast oder wie auch immer, das war nicht in Ordnung. Ne? Und so ganz liebevoll sagt er das. Und weil wir ja, wenn wir echte Christen sind, Jesus gefallen wollen, Wir wollen ja nicht sündigen. Ja? Deswegen meine Geschichte am Anfang. Ich war oder bin begeistert von Jesus. Ich will ihm ja gefallen. Aber leider sündige ich auch immer wieder. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, das war nicht in Ordnung. Ja? Pass mal auf, das bringst du jetzt mal zu Gott und bittest ihn um Vergebung. Dann sagst du, ja Herr, stimmt. Und das ist jetzt, wenn du das verstanden hast, das ist der große Unterschied. Viele Christen meinen, wenn sie sich angeklagt fühlen, das ist jetzt Gott. Gott klagt sie an und deswegen trauen sie sich nicht mehr zu beten oder irgendwelche Dinge zu tun, sondern das ist der Teufel. Und der Teufel sagt, und du willst jetzt anbeten? Das ist doch eine Frechheit. Du hast doch gerade das und das gedacht oder gesagt oder gemacht. Und du willst jetzt vor Gottes Thron kommen? Du willst Christ sein? Ja, stimmt und so. Und dann meiden wir Gottes Gegenwart. Und das ist überhaupt nicht von Gott, sondern Gott ist der Heilige Geist, der zu dir kommt und sagt, pass auf, das war nicht in Ordnung. Ne? Hast du selbst gemerkt? Komm, gehen wir jetzt gemeinsam zu Gott. Und dann finden wir nämlich 1. Johannes 1, 9. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja? Das ist dann das, was wir machen. Und Sünde bekennen bedeutet nicht Erbsen raus und dann mit den Knien rauf, dass es noch möglichst wehtut und so weiter, sondern du musst einfach nur sagen, du musst auch nicht weinen oder so, du musst einfach nur sagen, ja Herr, das war nicht in Ordnung, ich habe gesündigt. Das bedeutet bekennen. Das ist das griechische Wort homologio. Homo heißt gleich und logio heißt das Wort sprechen, einfach das Gleiche sagen. Du sagst das Gleiche über die Sünde wie Gott. Du sagst, Gott, das war eine Sünde, das war nicht in Ordnung. Ja, ist das so einfach? Ja, wieso? Was ist denn passiert? Als David Ehebruch begangen hat mit Bathseba und danach noch ihren Mann umgebracht hat, da, also richtig super krass gesündigt, da kommt der Prophet Nathan zu ihm, bringt ihm dieses kleine Gleichnis und sagt dann, du bist derjenige, der das getan hat. Und David erkennt seine Schuld und sagt, ich habe vor Gott gesündigt. Und was sagt Nathan dann? Und in diesem Moment hat Gott deine Sünde hinweggenommen. Zack, einfach so, Ehebruch und Mord. Aber er sagt, diese Sünden haben Konsequenzen. Ja, und weil du der Anführer und der König Israels bist, wird das Konsequenzen haben. Ja, ich kann jemanden umbringen, sag ich mal, und dann Gott um Vergebung bitten. Er wird mir vergeben, wenn es wirklich echte Reue ist. Aber ich muss trotzdem ins Gefängnis. Versteht ihr? Aber die Sünde hat Gott in dem Moment weggenommen. Deswegen ist es ja auch möglich, dass wirklich Verbrecher Vergebung von Gott bekommen. Ich habe neulich ein Buch gelesen über einen Militärseelsorger, der nach dem Zweiten Weltkrieg in den Nürnberger Prozessen mit den Nazi-Größen gebetet hat, im Gefängnis. Und da waren richtige Nazi-Verbrecher, die sich noch wirklich bekehrt haben. Und das übersteigt unser Gnadenverständnis, was die verbrochen haben. Wie kann man denen vergeben? Aber Jesus ist für alle gestorben. Nicht nur für dich und deine kleinen Sünden, sondern er ist für alle Sünden gestorben. So, und das bedeutet, wenn wir gesündigt haben, sind wir immer noch Kinder Gottes. Sonst würde es ja bedeuten, jedes Mal, wenn wir gesündigt haben, sind wir raus aus dem Heil, dann haben wir Vergebung gebeten, dann sind wir wieder gerettet, dann sind wir wieder nicht gerettet. Und wenn es dann so ist, dass du leider, sagen wir mal, Groll gegenüber deiner Schwiegermutter hast und Unvergebenheit, was eine richtig krasse Sünde ist, und dann willst du ihr nicht vergeben und leider fährst du dann gegen Betonpfeiler auf der Autobahn bis tot und kommst leider nicht in den Himmel? Das wär ja Wahnsinn. Nein, wir sind gerettet. Dann kommt der Heilige Geist, überführt uns auf seine liebevolle Art, wir bekennen unsere Sünden und alles ist gut. Wenn wir dann allerdings immer wieder die Überführung Gottes zurückweisen, dass sogar nachher andere Christen kommen und sagen, das ist doch nicht in Ordnung, wie du lebst. Ja, nachher wird man sogar aus der Gemeinde ausgeschlossen und nie umkehrt, dann bedeutet das ja eigentlich, dass Jesus nicht der volle Herr ist, ja? Sondern dann will man sein eigenes Leben leben. Da übernehme ich dann keine Garantie mehr, aber man muss keine Angst haben, bloß weil man gesündigt hat und man Jesus eigentlich nachfolgen will, dass man dann nicht mehr gerettet wäre, sondern Jesus ist unser Anwalt, der uns verteidigt. Deswegen, wenn du versagt hast, lass dich nicht verdammen vom Teufel, sondern liebevoll überführen vom Heiligen Geist. Und erinnere dich, dass Jesus dein Anwalt ist. Das heißt, wenn du gesündigt hast, dann sag nicht, okay Gott, ich ziehe mich zurück erstmal, meine Strafe absitzen, sondern sag, ich will sofort meinen Anwalt, Jesus. Und Jesus ist im Himmel und verteidigt dich. Und dann danke ihm für sein Blut, das er für dich vergossen hat und nimm es sofort in Anspruch. Nimm es sofort in Anspruch. Die Zeit, die du damit verbringst, in Selbstverdammnis und Gott meiden, ist vertane Zeit im Grunde genommen. Das heißt, achte nicht auf deine Gefühle, wie schlecht du dich jetzt wieder fühlst, sondern glaube an seine Liebe und seine Vergebung und dass er dein Anwalt ist. Und dass, wenn du diese Botschaft verstehst, das kann dich durch die tiefsten Zeiten durchbringen, wo der Teufel dich anklagt. So, und jetzt sagt der eine oder andere, aber das ist mir irgendwie immer noch zu soft. Also das kann ich jetzt, soll das wirklich so sein? Jesus hat es vorgemacht. Im Grunde genommen hat er dieses Prinzip, was ich jetzt gepredigt habe, bei der Geschichte mit der Frau, die Ehebruch begangen hat, hat er es genauso praktiziert. Eine Frau wird von den Pharisäern erwischt, wie sie Ehebruch begeht, wird zu Jesus gebracht. Jesus bestreitet das nicht. Sie hat wirklich gesündigt. Ja? Und normalerweise müsste sie dann verurteilt werden. Was lesen wir in Johannes 8? Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Denn Jesus hatte ja gesagt, wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Da ist genau das, was ich gerade gepredigt habe. Wenn du gesündigt hast, dann ist Jesus dein Anwalt, aber er schickt den Heiligen Geist und sagt: Komm, bekenn das und lass dir helfen oder sieh zu, dass du es nicht wieder machst. Das ist hier genau, und das nennt die Bibel Gnade. Und wenn wir das verstehen und leben, dann werden wir authentische Christen. Dann brauchen wir nämlich unsere Sünde nicht mehr verstecken, ja, sondern können wir sie jemandem bekennen, weil wir wissen, Gott hat uns vergeben, der Bruder wird mir auch vergeben und er wird mit mir gemeinsam stehen. Wir verdrängen nicht unser Versagen. Ja, es gibt ja diesen Satz, wir sind nicht besser als die anderen Menschen, aber wir sind besser dran, weil wir Jesus haben. Ja, und dann sind wir wirklich demütig und dann können wir wirklich eine Beziehung zu Gott entwickeln. Und ich weiß es von mir selbst, man hat immer den Anspruch, das kann doch wohl nicht sein, dass mir das jetzt wieder passiert ist oder immer noch passiert. Und jetzt bin ich schon so lange dabei und Gott sagt, ja, ich möchte auch, dass sich die Dinge bei dir verbessern, aber genau dafür ist Jesus gestorben. Wenn wir es aus eigener Kraft schaffen würden, besser zu werden oder nicht mehr zu sündigen, ja, dann bräuchten wir das Blut von Jesus ja gar nicht. Und dann bräuchten wir auch seine Anwaltstätigkeit nicht mehr. Nach dem Motto, den Mandanten kann ich streichen, der macht eh nichts mehr falsch, der wird eh nie wieder angeklagt. Nein, deswegen sitzt Jesus zur Rechten Gottes. So heißt es schon im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ja? In den Himmel gefahren sitzt er zur Rechten Gottes. Und was macht er da? Er sitzt da nicht rum, sondern er verteidigt uns gegen die Anklagen des Teufels. Das heißt, dieses Himmelfahrtsfest ist eigentlich ein ganz starkes Ding. Ist halt Vatertag draus geworden und wir als Gemeinde machen Fahrradtouren und so. Ja? Aber das kam nämlich, wir hatten da Himmelfahrt gehabt und Gott hat mich erinnert, macht dir mal Gedanken über Himmelfahrt, warum wir das oder warum ihr das feiert. Ja? Und dabei entstand diese Predigt und daran sollen wir uns erinnern, dass Jesus jetzt dich verteidigt. Und deswegen ist meine Frage jetzt an dich: Lebst du ein christliches Leben voller Freude oder ist da viel Selbstverdammnis, viel Anklage, Selbstanklage, Anklage, die du zulässt, ja, wo du dich eher bedrückt fühlst und Gott meidest? Dann lade ich dich ein, nimm heute diesen Gottesdienst oder diese Predigt zum Anlass und danke Jesus für sein Blut und für sein Anwaltdasein, ja, und sag: Jesus, ich will dich ganz neu als mein Anwalt annehmen. Und das ist natürlich die nächste Frage: Bist du heute Morgen hier und kennst du Jesus überhaupt schon? Ist Jesus überhaupt schon dein Anwalt? Bist du schon Christ? Hast du dich schon bekehrt? Bist du von Neuem geboren? Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du allerdings ein Problem. Weil dann wirst du dereinst vor dem Thron Gottes stehen und du wirst keinen Anwalt haben. Niemand wird dich verteidigen können, weil du dem Anwalt nicht angenommen hast, ihn in dein Leben eingeladen hast. Und vielleicht bist du hier und du hast dich von Gott entfernt. Du warst mal eng an Jesus dran, aber du hast ihn verlassen aufgrund irgendwelcher Dinge. Vielleicht sogar, weil du so viel Selbstverdammnis hattest, dass du sagtest, was soll Gott schon mit mir anfangen? Was immer es ist, dann lade ich dich ein, dass du heute zurückkommst. Und ich möchte jetzt einfach für euch beten. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Ich möchte euch gerne segnen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich als Anwalt offenbarst in der Heiligen Schrift. Und dass es eine Wahrheit ist, Herr, die durch so viele Bibelstellen abgestützt ist, dass wenn wir versagen, dass du uns nicht anklagst, sondern dass du uns verteidigst. Du bist auf unserer Seite, du bist nicht gegen uns. Und ich spreche das jetzt in jedes Herz rein, das mit Anklage, Selbstanklage, Verdammnisgefühlen zu kämpfen hat. Und ich spreche da rein, ich befehle, dass diese Lüge gehen muss und dass diese Wahrheit aufgerichtet wird. Gott ist für dich. Gott ist dein Verteidiger. Jesus hat auch sein Blut für dich vergossen. Und es ist mächtig, alles zu vergeben, was du tust. Und ich bete, Herr, dass du darüber jetzt eine Einsicht schenkst, dass das einfach tief in das Herz sackt. Dass das nächste Mal, wenn wir versagen, wir wissen, du bist für uns. Und dass wir deine liebevolle Korrektur annehmen. Dass wir mutig sind und uns frei fühlen, wirklich unsere Sünde zu bekennen vor dir und vielleicht auch vor Menschen dort, wo es angebracht ist. Und ich rufe das über jedem Einzelnen aus, dass Jesus dein Anwalt ist oder auch dein Anwalt sein will, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast. Und ich lade dich ein, ich möchte gerne gemeinsam ein Gebet mit uns sprechen. Ich würde das Satz für Satz vorsprechen und du kannst es laut mitbeten, wo wir einfach Gott eine Antwort geben auf diese Botschaft, dass wir Jesus als Anwalt annehmen. Und wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht als Anwalt angenommen hast, dann lade ich dich ein, dieses Gebet auch laut mitzusprechen. Ich werde das entsprechend formulieren, dass du sagen kannst, Jesus, ich nehme dich erstmalig als Anwalt an, vergib mir meine Sünden und komm du mein Herz, ich will dir nachfolgen. Wenn das also deinem Herzen entspricht, dann sprich es einfach mit. Du musst es nicht mitsprechen. Ich bete es Satz für Satz vor und dann kannst du dir überlegen, ob du das mit laut mitsprichst. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus. Und ich danke dir, dass du mein Anwalt sein willst. Ich nehme dich als meinen Anwalt an. Du bist auf meiner Seite. Vergib mir meine Sünden. Und komm du in mein Herz. Ich vertraue dir, dass du mich rettest und dass du auf meiner Seite bist. Und ich widerstehe jetzt aller Anklage, denn ich folge Jesus nach. Amen.